ARD.
Am 7. Spieltag der Fußball-Bundesliga empfängt der FC Bayern den VfB Stuttgart und unser Reporter Johannes Holbein sagt, das hier ist der Knackpunkt beim VfB.
Wie gelingt es den Schwaben, die ja eher so ein bisschen wackeliger unterwegs sind in dieser Saison hinten drin, wie gelingt es denen, diese starke Bayern-Offensive zu stoppen?
Dortmund spielt gegen St. Pauli und will die Mini-Krise beenden. Der Trainer Nuri Sahin ist zuversichtlich.
Wir sind sehr, sehr überzeugt von dem Weg, den wir gehen als Verein und den werden wir komplett gehen und am Ende auch erfolgreich sein, da bin ich mir sicher.
Außerdem spielt Gladbach gegen Heidenheim und unsere Reporterin Lisa Tellers, die sagt, der Druck auf Gladbachs Trainer Seoane ist sehr groß.
Die Stimmung auch schon wieder wirklich richtig schlecht und deswegen ist er extern zumindest angezählt.
Und das alles besprechen wir im Sportschau Bundesliga Update. Da seid ihr endlich. Wir haben extra auf euch gewartet, damit ihr nichts verpasst von unserer kleinen Bundesliga-Vorschau. Heute am Start Anne Hild.
Hi.
Hallo Anne, mein Name ist Tobi Schäfer und wir freuen uns auf den 7. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Es ist erst der 7. Spieltag.
Kommt es dir auch mehr vor?
Ja, ich habe gedacht, wir haben schon mehr Saison hinter uns.
Aber wahrscheinlich wegen der Länderspielpause jetzt
nochmal,
ne?
Genau, permanent Länderspielpausen. Ja. Und es kommt ja noch eine in diesem Jahr. Aber trotzdem sind wir irgendwie gefühlt mittendrin in der Saison und freuen uns jetzt hauptsächlich auf das Top-Duell am Wochenende. FC Bayern gegen den VfB Stuttgart. Damit fangen wir mal an und gucken eben auf diese Partie am Samstagabend 18:30 Uhr. Es ist zum 111. Mal das Duell Bayern gegen Stuttgart und keine Partie wurde häufiger gesehen von Stadionbesuchern in der Bundesliga-Geschichte. Meistgesehene Partie.
Beeindruckend.
Der FC Bayern, die letzten drei Pflichtspiele nicht gewonnen, das wisst ihr. Jetzt kommt der VfB Stuttgart und dann ja Barcelona. Da müssen sie nach Barcelona. Das heißt, jetzt gibt es die nächsten Härtetests für die Wackeldefensive. Du bist ja gar kein Fan von der Defensive der Bayern.
Nee, tatsächlich nicht. Also ich finde, da sind immer noch große Schwächen zu sehen. Ich finde, wenn du als Mannschaft es schaffst, ordentlich ins Pressing reinzukommen, dann hat die Defensive der Bayern wirklich Probleme. Und das wäre ja auch was die Stuttgarter machen könnten.
Und jetzt treffen wir die beiden Mannschaften aufeinander, die am liebsten und am häufigsten den Ball haben in der Bundesliga. Ganz interessant war, im letzten Heimspiel in der vergangenen Saison haben die Bayern zu Hause gegen Stuttgart ja 3-0 gewonnen und zwar mit 37% Ballbesitz. Ich glaube, jetzt wird es ein bisschen mehr.
Das glaube ich auch, ja.
Bei der VfB will auch den Ball haben. Was glaubst du denn, wer wird denn da irgendwie dominanter agieren? Ich meine, die Bayern werden wahrscheinlich nicht irgendwie ihre Taktik umändern und sagen, jetzt macht ihr mal, denn ihr wollt ja auch gerne den Ball.
Nee, aber ich glaube, dass die Stuttgarter, wenn sie was holen wollen, vielleicht darauf setzen sollten, dass sie öfter einen Ball haben, weil wenn die Bayern den Ball haben und es gar nicht so weit kommt, dass die Defensive unter Druck gerät, dann ist es auch echt schwierig, was zu holen.
Es ist ja so, beide kommen auch aus der Länderspielpause und aktuell ist es ja so, dass der VfB den viel größeren Nationalmannschaftsblock stellt. Der VfB hat quasi die beiden Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft im Alleingang gewonnen, durch die Tore von Dennis Undav und Jamie Leveling. Und wir haben mal unseren Reporter Johannes Holbein gefragt, der ist in Stuttgart und ist sehr nah dran am VfB. Bringt der VfB denn jetzt hauptsächlich Nationalelf Euphorie mit oder schon auch ein bisschen Erschöpfung?
Also ich glaube nicht, dass die Erschöpfung jetzt so groß sein wird. Es sind ja noch nicht so viele Spiele gemacht in der Saison und deshalb denke ich, dass eher die Euphorie überwiegt, speziell natürlich bei Undav, bei Leveling. Undav 2 Tore gemacht beim DFB, Leveling Debüt gefeiert und getroffen und sogar in München, vielleicht ein gutes Omen. Da treffen ja zwei Mannschaften aufeinander, die sich in der Regel sehr viele Chancen rausspielen, die Bayern nochmal mehr als der VfB. Aber was sie halt unterscheidet, der VfB lässt auch ziemlich viele Chancen zu, die Bayern nicht so sehr. Und das wird, glaube ich, der Knackpunkt sein. Wie gelingt es den Schwaben, die ja eher so ein bisschen wackeliger unterwegs sind in dieser Saison hinten drin, wie gelingt es denen, diese starke Bayern-Offensive zu stoppen? Und was vielleicht ein bisschen Hoffnung machen könnte für den VfB, also die Bayern sind nicht Prag und die Bayern sind nicht Hoffenheim, die Bayern spielen nach vorne, die gehen offensiv drauf und das birgt ja manchmal auch die Chance, Räume zu bekommen und das kann der VfB eigentlich ganz gut nutzen.
Sagt Johannes Holbein, der mit dem Kollegen Michael Bollenbacher den VfB-Videopodcast, das Videoformat bei YouTube macht. Dein VfB, sehr zu empfehlen. Oder wie man sagt, gönnt euch. Guckst du auch regelmäßig natürlich.
Klar.
Also, was müssen wir noch erwähnen? Dennis Undav nach muskulären Problemen wahrscheinlich dann doch wieder fit. Ohne ihn wird es auch schwer. Er ist fast nicht zu ersetzen beim VfB aktuell.
Ja, finde ich auch. Also das ist, haben wir ja auch gerade gehört, die große Stärke des VfB in der Saison ist immer noch die Offensive. Defensiv ist es schwierig und dann ist es natürlich gut, wenn du einen hast, der Tore macht vorne.
Er hat übrigens jetzt erzählt, dass er mal fast beim 1. FC Kaiserslautern gelandet wäre. Was wäre dann wohl aus ihm geworden?
Wir haben euch
auch noch gefragt, was denkt ihr denn, wie geht denn dieses Spiel aus Bayern gegen Stuttgart? Das haben wir gemacht in der Abstimmung und zwar im Fußballkanal der Sportschau auf YouTube und da sagen 50% von euch, die Bayern gewinnen dieses Top-Duell, 33% glauben an den VfB und 17% prophezeien ein Unentschieden. Zu welcher Fraktion gehörst du denn?
Ich finde es total schwierig. Also unentschieden glaube ich auf gar keinen Fall. Das habe ich für mich ausgeschlossen. Aber ich habe schon hin und her geschwankt, weil eben auch die Leistung der Mannschaften so schwankend war bisher in der Saison. Aber ich glaube, es ist in München und die Bayern werden das ziehen.
Ich glaube, der VfB holt da was und es wird unentschieden ausgehen. Also ich gehöre zur 17%-Fraktion. Gucken wir mal auf die nächste Partie. Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr. Auch Leverkusen in einer kleinen, ich nenne es jetzt mal Mini-Krise. Zuletzt ja nur zweimal unentschieden. Am letzten Spieltag 2-2 gegen Kiel. Leverkusen hat schon dreimal eine Führung verspielt, in der Liga noch nie zu Null gespielt. Und deswegen ist Trainer Xabi Alonso auch ein bisschen deutlich geworden und sprach von Selbstgefälligkeit. Er hat gesagt, uns fehlen Gier und Konzentration. Hat nach dem letzten Spiel dann auch, was ungewöhnlich ist, nach dem Spiel nochmal eine Ansprache in der Kabine gehalten. Glaubst du, die haben wirklich so ein Sättigkeitsproblem in Leverkusen?
Ich glaube, das wäre sehr früh dafür. Ne? Also klar, die vergangene Saison war total überragend, aber wenn du jetzt wirklich sagst, du hast eine sehr gute Saison mit zwei Titeln gespielt und dann bist du satt als Spieler, fände ich schon krass.
Vielleicht hat man das natürlich nicht bewusst, dieses Gefühl, aber im Unterbewusstsein schleicht sich natürlich vielleicht schon so dieses Gefühl ein, Mensch, wir sind doch Doublesieger, uns gelingt fast alles, zur Not in der 95. Minute und dann verlässt man sich im Unterbewusstsein, glaube ich, ein bisschen darauf.
Ich glaube, das ist es halt und das war ja auch vergangene Saison so, dass es immer so war, was aber auch daran lag, dass sie das Selbstbewusstsein hatten und vor allem, dass sie auch bis zur letzten Minute gekämpft haben und ich finde, das ist was in der Saison so ein bisschen fehlt. So dieser unbedingte Wille, immer aufs Tor zu gehen und dass man sich schon so ein bisschen ausruht auf einer 2-0-Führung, die ja anscheinend nicht mehr reicht für Leverkusen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es daran liegt, dass sie satt sind.
Da ist jetzt auf jeden Fall aber auch, finde ich, Xabi Alonso gefragt. Da kann er den nächsten Entwicklungsschritt als Trainer gehen. Wenn er das rausgebügelt bekommt, Er wird die Mannschaft entsprechend auch ansprechen, dann wird sich zeigen, ob er wirklich dieser gute Trainer ist, wie wir alle denken.
Es ist halt auch so ein bisschen die Frage, ich finde, er hat ja es geschafft, jeden Spieler individuell besser zu machen und vielleicht war aber jetzt das Maximum auch erreicht.
Fraglich ist noch, ob Florian Wirtz spielen kann. Er ist ja verletzt aus der Länderspielpause zurückgekehrt. Ohne ihn ist Leverkusen natürlich längst nicht so gefährlich. Aber ich denke, in Anbetracht der Tatsache, dass jetzt auch viele englische Wochen anstehen, muss man sich an den Gedanken gewöhnen, auch mal ohne ihn auskommen zu müssen.
Ja, und eigentlich funktioniert das ja. Du hast ja den Kader von vergangener Saison fast komplett zusammen. Also eigentlich sollte es möglich sein, die Mehrfachbelastung hinzukriegen.
Und irgendwann ist Florian Wirtz sowieso nicht mehr in Leverkusen. Fragt sich nur, wann. Und diese Woche hat Fernando Caro, der Boss in Leverkusen nochmal gesagt, wir hätten es ungerne, wenn er zum FC Bayern gehen würde. Aber die 150 Millionen, die aktuell auf dem Preisschild stehen, die werden, glaube ich, die Bayern auch nicht zahlen können. Ein Satz noch zu Frankfurt. Da kommt natürlich auch nicht irgendwer nach Leverkusen. Tabellendritter, seit 5 Spielen ungeschlagen. Die Konterkönige der Liga.
Ja, ist auch so das Team der Stunde. Ne? Also die haben jetzt, glaube ich, das Selbstbewusstsein, das Leverkusen vergangene Saison hatte.
Und wir können uns auf Tore freuen, denn Leverkusen gegen Frankfurt endete in der Bundesliga noch nie torlos 0-0. Nächste Partie, Dortmund gegen St. Pauli am Freitagabend. Müssen wir eigentlich gar nicht drüber reden, weil wir kennen diese Statistik. Dortmund seit 194 Jahren an einem Freitagabend ungeschlagen. Ja, und St. Pauli ist auch so ein bisschen unberechenbar. Ne? Ich meine, die haben zwar 3-0 in Freiburg gewonnen und zu Hause gegen Leipzig gepunktet, aber in vier von 6 Spielen kein Tor geschossen. Also da weißt du überhaupt nicht, was du kriegst.
Nee, ich glaube, das ist auch für Dortmund schwierig einzuschätzen, weil man das Gefühl hat, gut, St. Pauli ist neu jetzt nochmal in der Bundesliga und du kannst nicht erwarten, dass sie jedes Spiel dominieren. Aber die hatten ja gerade am Anfang sehr viele Chancen, die sie nicht genutzt haben. Sollten sie jetzt dahin kommen, dass sie ihre Chancen auch besser nutzen, könnte es für Dortmund zumindest so ein Auftakt wie gegen Bochum werden.
Aber es muss für Dortmund schon ein Sieg sein, sonst wächst der Druck auf Trainer Nuri Sahin. Ja, zu Hause läuft es gut, auswärts halt nicht, aber...
Genau, und Pauli hat ja den Druck nicht.
Ja, auf jeden Fall hat sich Trainer Alexander Blessin vom FC St. Pauli sehr auf dieses Spiel gefreut oder freut sich sehr auf dieses Spiel. Hat auch nochmal erklärt, wie seine Mannschaft darüber denkt, hat dabei aber erstmal so richtig quasi im Fettnäpfchen gebadet.
Ja, ich glaube, das haben sich die Jungs... über die letzte Saison erarbeitet, so ein Spiel dann aufzuhaben, Auswärtsspiele vor der schwarz-gelben Wand.
Schön, dass Braunschweig auch da ist.
Ja, kleiner Versprecher, ich glaube, man wird es ihm verzeihen.
Kommt wahrscheinlich auf das Ergebnis an.
Ja, also Dortmund gegen St. Pauli am Freitagabend, das erste Spiel an diesem Wochenende. Dann gehen wir weiter zu Borussia Mönchengladbach gegen den ersten FC Heidenheim. In Gladbach ist man auch nicht so richtig glücklich. 4 von 6 Spielen haben sie verloren. Es gibt große Diskussionen um Trainer Gerardo Seoane und unsere Reporterin Lisa Tellers, die schätzt mal ein, wie sehr wackelt denn der Stuhl vom Trainer in Gladbach?
Also extern ist die Radosuane extrem angezählt. Jetzt in der Länderspielpause haben Fanmedien auch nochmal verschiedene Weckrufe veröffentlicht, gestartet. Die haben sich in der Fanszene extrem stark verbreitet. Und auch da ist die Kritik am Trainer groß. Schauen wir uns einfach nur mal die nackten Zahlen an. Dann stehen da 40 Punkte in 40 Spielen unter Gerardo Suárez, heißt 1,0 Punkteschnitt, liefert jetzt nicht unbedingt ein Argument für den Trainer. Außerdem hatte man sich ja erhofft, dass ja eine Verbesserung stattfindet, dass die Mannschaft entwickelt wird. All das nach 6 Spielen ist gefühlt schon verflogen, die Stimmung auch schon wieder wirklich richtig schlecht. Und deswegen ist er extern zumindest angezählt. Intern sieht das ein bisschen anders aus. Den Kader, diesen unausgewogenen Kader, hat Roland Wirkus, der Sportdirektor, zu verantworten. Der hat aber in 2,5 Jahren schon 2 Trainer rausgeworfen. Das wäre dann sein dritter. Und sein Schicksal ist auch sehr, sehr eng verbunden eben mit Gerardo Suárez. Das war sein Trainer. Das war ja sein Weg, den er einschlagen wollte mit Suárez. Und wenn er den jetzt kickt, schwächt er sich selbst halt eben auch. Und da ist das große Problem der Borussia. Sie ist führungslos. Es fehlt der starke Mann, der da eventuell mal eine Ansage machen könnte. Und deswegen, glaube ich, werden sie intern so lange wie möglich am Trainer festhalten.
Ja, und weißt du, was noch dazu kommt? Wenn man sich so ein bisschen umhört, dann ist Seoane in der Mannschaft jetzt auch nicht, glaube ich, der allerbeliebteste. Man beschwert sich so ein bisschen, dass die Kommunikation nicht so richtig funktioniert. Es gilt wohl offenbar auch nicht wirklich das Leistungsprinzip. Er bevorzugt es, mit einigen Spielern zu sprechen, mit anderen wiederum nicht. Das ist natürlich Gift.
Ja, und wenn man ehrlich ist, vergangene Saison lief es auch nicht gut. Da hat man das immer versteckt hinter dem, es ist eine Umbruchssaison. Aber nach einem Jahr solltest du dann halt schon Ergebnisse liefern.
Was ihnen helfen könnte, ist, dass Honorar wieder fit ist. Sehr wichtiger Spieler für die Gladbacher. Und vielleicht macht es ja Tim Kleindienst im ersten Spiel gegen seinen Ex-Club.
Könnte sein. Also auf jeden Fall würde er da nicht jubeln, aber der hat mir auch sehr gut gefallen bei der Nationalmannschaft.
Genau, da hat er sich auch Selbstvertrauen geholt. Wir bleiben mal bei Trainerdiskussionen. Die gibt es nämlich auch bei der Partie Hoffenheim gegen Bochum. Das ist das Kellerduell 16. gegen 18. Pellegrino, Matarazzo oder Peter Zeidler. Da weiß man ja auch nicht so genau, wer wackelt mehr. Mhm. Ich habe so das Gefühl, dass Matarazzo jetzt erstmal wieder ein bisschen sicherer ist nach dem 1-1 gegen Stuttgart und nach dem Sieg in Europa League. Und die sportliche Leitung in Hoffenheim, die muss sich ja auch erstmal gerade neu sortieren. Da gibt es den neuen Sportgeschäftsführer Andreas Schicker, der hat auch nochmal gesagt, ich stehe hinterm Trainer. Aber
das ist immer ganz gefährlich,
ja,
wenn die Vereinsführung das sagt.
Aber eine Niederlage gegen Bochum würde natürlich erstmal alles wieder in Frage stellen.
Ja, wir haben ja hier auch drüber gesprochen, an den vergangenen beiden Spielen, finde ich, kannst du ihm keinen Vorwurf machen. Da hat er das Team auch gut eingestellt. Ich dachte, wenn er gehen muss, dann vor der Länderspielpause, damit du einem Interimstrainer oder einem neuen Trainer auch die Zeit gibst, mit der Mannschaft zu arbeiten. Also ich glaube auch, dass da ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, aber mindestens einen Punkt gegen Bochum sollte er auf jeden Fall holen.
Ich glaube, dass sich Peter Zeidler in Bochum tatsächlich auch größere Sorgen machen muss. Also da diskutiert man wirklich sehr. Vor allem muss man mal gucken, wie das Programm der Bochumer aussieht. Die spielen jetzt gegen Hoffenheim. Das ist ja ein Spiel, wo sie punkten müssen, weil dann spielen sie gegen Bayern, Frankfurt, Leverkusen und Stuttgart. Da ist ja jetzt nicht zu erwarten, dass sie sagen wir mal zweistellig punkten insgesamt.
Nee, es ist ein bisschen so durchhalten, bis die Top-Mannschaften weg sind und dann vielleicht dem Trainer so lange noch die Chance geben. Aber ich finde es halt auch schwierig. Ich meine, er ist noch nicht lange da, aber du erkennst ja auch noch nicht, dass er den Einfluss auf die Mannschaft hatte, dass sein System funktioniert. Klar, hat es halt auch mega krasse Abgänge und so ein bisschen den Gladbach-Effekt der vergangenen Saison.
Er hat natürlich, also Peter Zeidler hat das Schlimmste gemacht, was du als Trainer machen kannst. Er hat ein Bierverbot verhängt in der Kabine.
Ja.
Das heißt, die Spieler dürfen nicht mehr ein Feierabendbierchen trinken nach dem Training oder nach dem Spiel, wo ihr jetzt denkt, was, die trinken Bier, die Profis? Ja, das gibt es auch bei den Profis, glaube ich.
Ja, aber nicht in Bochum.
Nicht mehr in Bochum. Weil
vielleicht hilft es ja auch, vielleicht ist die Regeneration das Problem gewesen.
Genau, also es ist tatsächlich natürlich wirklich nicht gut, Bier zu trinken. Ne? Hier wollen kein Alkoholismus verherrlichen. Also das Kellerduell, wir sind sehr gespannt auf Hoffenheim gegen Bochum. Das ist auch am Samstagnachmittag, wenn ich mich nicht irre. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
15:30.
Genau. Welche Partien haben wir noch? Welche haben wir noch nicht genannt? Wir geben noch einen kleinen Überblick über den 7. Spieltag. Freiburg gegen Augsburg.
Genau, auch bei uns zu hören in der Konferenz, dann in der Sportschau-App. Und das wäre ja eigentlich das Wiedersehen für Kevin Schlotterbeck mit seiner großen alten Liebe SC Freiburg, aber der fällt mit Oberschenkelproblemen aus. Also Augsburg muss auf ihn verzichten.
Dann haben wir Mainz gegen Leipzig, auch am Samstagnachmittag. Leipzig seit 3 Spielen gegen Mainz ohne Tor. So eine lange Durststrecke gab es noch nie für die Leipziger. Aber Kevin Kampel ist wieder fit und eine Option für das Spiel.
Dann haben wir am Sonntag um 15.30 Uhr Holstein Kiel gegen den 1. FC Union Berlin. Das heißt, die Kieler starten den nächsten Anlauf, um dann endlich mal den ersten Bundesligasieg zu holen. Ich habe mal so ein bisschen in die Geschichtsbücher geschaut. Das letzte Duell war vor mehr als 5 Jahren. Das ging mit 2:0 an Union. Und in insgesamt 8 Begegnungen gab es nur ein einziges 0:0. Ansonsten immer mindestens 2 Tore bei den beiden.
Und dann am Sonntag zum Schluss noch Wolfsburg gegen Bremen. Bisschen Lust auf Standfußball? Dann solltest du dir das geben, denn das ist das Duell der beiden laufschwächsten Mannschaften der Bundesliga. Dann zum Schluss noch, wie gewohnt, ein Blick in die zweite Fußball-Bundesliga. Da steht schon der 9. Spieltag an, unter anderem mit dem Spiel Hamburger SV gegen den 1. FC Magdeburg am Sonntagmittag. Tabellenfünfter gegen Tabellenzweiter ist das. Der HSV seit 5 Spielen ungeschlagen und Magdeburg wurde noch gar nicht besiegt in dieser Saison. Ist so eines der Überraschungsteams der Liga. Und unsere Reporterin Sabrina Bramowski, die ist sehr nah dran an dem Team, hat eine Nachricht aus dem Stadion in Magdeburg geschickt und sich dafür extra mal auf den Trainerstuhl am Spielfeldrand gesetzt und die Frage beantwortet: Kann Magdeburg tatsächlich in die Bundesliga aufsteigen?
Ja, ich hätte natürlich selbst gerne eine Glaskugel, um mal zu schauen, was im Mai so passiert in der zweiten Bundesliga. Die Stimmung in der Stadt ist auf jeden Fall super hier in Magdeburg. Die Euphorie okay. Und die Frage, die am meisten diskutiert wird aus meiner Sicht bei den FCM-Fans, ist folgende. Ist denn Magdeburg überhaupt schon ein gestandenes Zweitligateam oder nicht? Ligaspitze sind sie in jedem Fall beim Ballbesitz, dafür sind sie ja bekannt. Aber auch aktuell bei den intensiven Läufen und bei den Sprints gehören sie zu den Top 3 der besten Mannschaften. Bei den Neuzugängen hat der Verein darauf geachtet, dass sie Athletik mitbringen. Tempo, Laufbereitschaft. Wie Martin Kaas, der Stürmer, der eben bei den intensiven Läufen und Sprints der beste Profi in der zweiten Bundesliga ist. Und dann zeichnet diesen Verein noch was aus. Und das ist Ruhe. Ich sitze hier gerade auf dem Trainerstuhl von Christian Tietz und bei Krisen werden diese Trainerstühle ja immer gern ein bisschen wackelig. Das passiert in Magdeburg allerdings nicht. Letztes Jahr, als es so ein bisschen kriselte, hat der Verein sich ganz klar hinter den Trainer positioniert und keine Unruhe aufkommen lassen. Und das ist eben auch etwas, womit Christian Tietz seit 3,5 Jahren hier arbeiten kann. Vertrauen.
Ja, und Vorsicht, Hamburger SV, der SFC Magdeburg hat alle Auswärtsspiele gewonnen bisher in dieser Saison.
Und es gibt nur 3 Teams, die mehr Tore geschossen haben als die Magdeburger bisher, aber eins davon ist eben der HSV. Also könnte ein Offensivfeuerwerk werden.
Und es ist das Duell zweier Europapokalsieger. Das wissen viele ja gar nicht, dass Magdeburg auch mal den Europapokal gewonnen hat. Und es wissen viele ja auch gar nicht, dass Hamburg auch mal den Europapokal gewonnen hat.
Das stimmt, lang, lang ist es her.
Bitter natürlich beim HSV ist, dass Top-Torjäger Robert Glatzel monatelang ausfallen wird. Da gab es so Spekulationen, ob man da nicht so vertragslose Spieler verpflichtet. Choupo-Moting war im Gespräch, Modest, aber das werden sie jetzt wahrscheinlich mit dem Kader lösen, den sie haben.
Finde ich absolut. Also in der Saison, die Offensive ist absolut kein Problem beim HSV.
Dann sind wir durch für heute. Nicht ohne euch noch einen Hinweis zu geben auf andere Podcasts, die ihr hören könnt, wenn ihr unseren nicht hört.
Ja, genau. Und zwar Sport Inside. Du hast es wahrscheinlich auch mitbekommen, jetzt gerade während der Länderspielpause wurde ja viel über mögliche Spielerstreiks diskutiert. Da geht es darum, dass die Belastung einfach zu hoch ist, gerade für die Topspieler. Dann steht noch eine Club-WM an, Nationalmannschaft, diese XXL Champions League und dass das einfach zu viel ist. Und in der neuen Folge Sport in Zeit geht es um eben diese körperliche und auch mentale Belastung. Da hat Nora Hespers mit Khaled Naha über das Thema gesprochen. Die Folge heißt Nonstop Fußball, Streit um den Terminkalender und fehlende Pausen. Und den Link dazu packen wir in die Shownotes.
Hört da gerne mal rein und hört dann natürlich auch uns wieder am kommenden Montag, wenn wir zurückblicken auf den 7. Spieltag in der Bundesliga.
Bis
Schönes
dahin.
Wochenende.